um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast ist mein Kollege Sebastian Starke zu Gast. Sebastian verantwortet das Thema CRM und Customer Engagement bei der Nexum, einer Full-Service-Digitalberatung und Agentur. Im Podcast unterhalten wir uns zum Thema Marketing Automation. Was ist dies überhaupt und welchen Nutzen bietet Marketing Automation? Wie weit sind die Unternehmen im Dachraum und mit welchen Herausforderungen haben sie zu kämpfen? Weitere Themen sind der Zusammenhang von Marketing Automation und Customer Loyalty, aktuelle Trends wie Datenplattformen und künstliche Intelligenz, Best Practices und Empfehlungen, wie Unternehmen das Thema angehen sollten. Hallo Sebastian, herzlich willkommen zum Loyalty Talk Podcast.
Hallo Michi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, bist du dabei, nimmst du dir die Zeit. Sebastian, wie immer Einstiegsfrage, wer bist du, was machst du, was ist dein Werdegang? Sag doch bitte ein paar Worte zu dir.
Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Sebastian Starke. Ich bin bei der Nexum AG, einem deutschen Full-Service-Dienstleister, verantwortlich für die Unit CRM und Customer Engagement und betreue da sozusagen das Beratungsgeschäft rund um die Themen CRM, Customer Engagement. Ich selber komme ursprünglich aus der Musik- und Medienbranche, also habe in meinem Studium komme ich aus dem Kultur- und medienwissenschaftlichen Bereich und bin danach dann in die Musikbranche eingestiegen und da ging es eigentlich dann auch schon los mit den CRM-Themen. Das heißt, wir haben damals noch auf der CD, da gab es dann die Technologie, wenn du eine CD gekauft hast, dann konntest du die in deinen Rechner schieben und dann war da ein uniker Code drauf. Und dann, wenn du da deine Daten eingegeben hast, also die Stammdaten, E-Mail-Adresse, dann konntest du exklusiven Content bekommen. Und damit sozusagen das Problem gelöst für die Musikindustrie damals. Super viele Käufer, früher noch CDs, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung, wer ist eigentlich mein Kunde. Und das Problem haben wir dann so versucht für die Musikindustrie zu lösen, damals über die CD. Und da dann auch weiter so in der Produktentwicklung dann über das, was es dann später gab, die High-Fidelity-Downloads und so weiter. Ne? Also dieses einfach Zusatz, Geschäft auf Basis dessen, was so Musik und Medien Interessierte so kaufen, um da dann für die Medienindustrie einfach an die Kundendaten irgendwie auch zu kommen, um dann damit zu arbeiten, Kampagnen zu machen, um da die Kundenbindung zu erhöhen. Also wirklich so ein Türöffner für Musik- und Medienbranche, um da wirklich in Kontakt oder um an eben die Kundendaten zu kommen. Danach bin ich dann zur Nexum AG gekommen, da bin ich jetzt auch schon fast 10 Jahre und da ging es für mich dann los, dass ich da klassisch im App-Geschäft eigentlich angefangen habe für einen großen Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und wir da auf Basis der App angefangen haben zu überlegen, Coupon-Geschäft, also wirklich so Testballons gefahren, dann macht es Sinn, vielleicht ein eigenes Programm zu haben oder ist es halt eben ein größeres Programm wie Payback. Und da wirklich zu gucken, wie nutzen Kunden Dinge wie Coupons, wie funktionieren auch Themen wie Gamification innerhalb dieser Programme, dieser Coupon-Programme. Und da dann halt auch einfach viel wirklich so meine ersten Schritte Richtung Kundenbindung, Kundenbindungsprogramme gemacht und da sehr viel dann auch drüber gelernt, bis ich dann eben bei der Nexum wirklich ins Thema CRM gekommen bin. Eigentlich über die Implementierung von Tools. Wir waren schon immer sehr stark so in Content-Erstellung, Fulfillment, Newsletter-Versand und da dann auch angefangen, Zusatzgeschäft also aufzubauen, zum Beispiel eben Implementierung von Software, zum Beispiel jetzt die Salesforce Marketing Cloud und da dann ein Team mit aufgebaut und dann halt wirklich weiter ausgebaut in die Überlegung, wenn wir schon im Bereich Content was machen, wenn wir in der Implementierung sind, was fehlt denn da eigentlich? Und das ist dann eben das klassische Beratungsgeschäft. Also wirklich überlegen, wie nutze ich meine Plattform, meinen CRM-Stack operativ taktisch und wie richte ich den noch strategisch auf und wie baue ich den strategisch auf? Das sind so die Themen, mit denen ich mich befasse, also wo ich jetzt herkomme, also eigentlich per se immer schon wirklich sehr eng an den Themen CRM, Customer Loyalty, verschiedene Branchen eben, Musikindustrie, Medienindustrie, Handel und jetzt eigentlich branchenübergreifend, genau.
Super spannend, ja. Danke für die Vorstellung. Ich könnte jetzt gerade das Thema Musik einhaken, weil ich ja selber auch ein Music Addict bin und da links, man sieht es jetzt gerade nicht, steht noch eine ganze Wand mit CDs. Ich habe noch CDs, ich höre sie zwar nicht mehr, aber sie sind noch da. Aber es ist noch lustig, was du gesagt hast mit diesen Codes und so, das siehst du, ich kaufe wieder recht viel Vinyl und das siehst du es auch wieder, dass du dann halt den Digital-Content bekommst, also halt die Musikstücke digital runterladen kannst oder sonst irgendwelchen Edit.
Das ist spannend. Also ja, wir hatten damals das Konzept gibt es noch. Ja, genau. Wir hatten damals auch viele Kunden in der Schweiz tatsächlich auch, das war dann eher in der Filmindustrie. Und da dann eben auch in DVDs so ein Einleger drin und dann wirklich, du willst noch zusätzlichen Content, du möchtest irgendwelche Downloads haben, dann registrier dich hier. Ne? Und das hat natürlich wunderbar funktioniert. Die Registrierungsquoten, die waren schon wirklich sehr, sehr gut damals.
Ja, kann ich mir vorstellen. Gerade natürlich bei Musik, so ein Thema, das sehr emotional ist und sehr auch persönlich oft, von dem her, da gibt es vielleicht deine Daten schon preis. Bei anderen Produkten wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man so ein gewisses FMCG-Dinge denken oder Produkte.
Ja, klar. Ja, genau eben. Und da denkst du da vielleicht auch gar nicht so viel drüber nach, sondern hast halt wirklich dann einfach so diesen emotionalen Drang. Ich möchte jetzt auch noch den letzten Fitzel an Content haben. Und ich meine, das muss man natürlich auch sagen, das war jetzt nicht der Hochqualitäts-Content, sondern natürlich was so während Produktionsphasen irgendwie mitproduziert wurde, so Interviews vielleicht mal oder kleine Videos. Und das konnte man auch super weiterverwerten dann. Ne?
Aber wir wollen ja heute nicht über Musik sprechen. Wäre zwar auch schön, aber wir sprechen über Marketing Automation im Schwerpunkt. Haben wir uns vorgenommen, dass wir das Thema beleuchten heute etwas tiefer und auch die Verbindung, sage ich mal, Marketing Automation und Customer Loyalty oder Kundenbindung in Deutsch. Aber vielleicht bevor wir inhaltlich einsteigen, kannst du uns eine Definition geben vom Thema Marketing oder vom Begriff Marketing Automation?
Klar, genau. Da gibt es sehr unterschiedliche Definitionen. Ich persönlich bin schon immer ein Freund davon gewesen, es eigentlich so relativ oder eher nah an der wörtlichen Bedeutung des Begriffes Marketing Automation halt irgendwie zu definieren. Also es ist halt wirklich so im Bereich Digital Marketing und da wird es natürlich schon total weit, jetzt in meinem Fall dann natürlich eher sehr oder eher ein bisschen einengender auf die Bereiche CRM, Custom Engagement, aber eben übergreifend dann vielleicht Marketing und da Prozesse, Tasks, die automatisiert werden können, eben durch zum einen Tools, also dass ich dann wirklich die Marketing Automation Tools habe, was ja auch die allermeisten darunter verstehen. Aber vielleicht auch durch weitere Tools, also nicht klassische Marketingplattformen, die im Hintergrund laufen, die auch weiter Prozesse automatisieren. Da gibt es jetzt natürlich durch die AI-Themen, die wir jetzt hier so in den letzten 12 Monaten gesehen haben, gibt es da natürlich auch unfassbar viele Dinge und Tools und Möglichkeiten, um Prozesse zu automatisieren. Und das ist halt was ich auch mit dazu zählen würde, weil viele von den klassischen Marketing-Automation-Plattformen, von den Marketing-Plattformen bieten ja eben diese AI-Möglichkeiten auch mit an, mitunter als Bordmittel. Und das ist halt eigentlich das wirklich, was für mich den Kern von Marketing-Automation ausmacht. Tasks, Prozesse automatisieren zu können, um halt dann wirklich da einen Effizienzgewinn zu haben, um da auch dann einfach sich auch auf andere Themen zu konzentrieren oder einfach da wirklich Business-Ziele besser erreichen zu können.
Du hast gerade Stichwort gegeben, Business-Ziele. Also geht es nur darum, Kosten zu optimieren oder gibt es da auch andere Business-Ziele dahinter, die du damit erreichen und verfolgen kannst?
Der Traum ist ja eigentlich immer so ein bisschen, wahrscheinlich eher so ein unerfüllter Traum. Oder das hat man dann früher so in Präsentationen hat man das dann so reingemacht, als es dann um Marketing Automation, als das noch relativ neu war, das Thema, war dann immer so die Traum oder der Idee, dass die Marketing-Mitarbeitenden, die Marketeers dann, wenn wir eine Marketing Automation haben, dann, die können sich jetzt um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, sind völlig kreativ, kümmern sich um Kampagnen und dann wird das alles total super, weil man muss ja gar nichts mehr selber machen. Das ist halt was halt immer wieder, was man tatsächlich immer wieder einem begegnet, ne? Dass das wirklich Unternehmen auch denken, also ja, wenn wir Marketingprozesse automatisieren, dann sind unsere Mitarbeitenden dann einfach viel mehr in der Lage, andere Dinge zu tun. Das ist natürlich sowas, was halt nur begrenzt der Realität entspricht, ne? Weil du natürlich trotzdem dieses Tool bearbeiten musst. Das ist ein andauernder Prozess. In der Regel sehen wir auch, dass wir für eben solche Tools, für Marketing Automation, dass dafür Teams aufgebaut werden, wenn sie vielleicht auch nicht den Namen tragen, aber das ist halt dann halt im Wesentlichen, sind das dann Teams mit Marketeers, die sich um das eben Nutzen dieser Software kümmern, sei es eher aus der Datenperspektive, sei es eher aus der inhaltlichen Perspektive. Und deswegen, das ist halt immer so ein bisschen, was so mitschwingt. Marketing Automation, der Traum, dass die Marketeers dann einfach nur noch kreativ arbeiten können und dann alle super Kampagnen fahren und so. Und das ist halt, glaube ich, was eher unrealistisch ist. Und ich glaube aber, was der wesentliche Vorteil halt wirklich ist, ist eben dieser Effizienzgewinn. Das ist halt wirklich, ne, wenn man sich das vor Augen führt, was früher da gemacht wurde, tatsächlich händisch E-Mails aufzusetzen, Kampagnen zu fahren, weil man sich dann händisch irgendwo her segmentieren musste. Jetzt haben wir die und diese und jenen Kunden in dieser Phase des Customer Lifecycles und dann versenden wir darauf jetzt Newsletter oder Marketing-E-Mails oder Kommunikations-E-Mails. Und das ist natürlich was Marketing Automation viel, viel einfacher macht, was es eben automatisierbar macht und wo da ein wirklich riesiger Effizienzgewinn da ist. Und damit ist es einfach ein sehr großer Hebel in der Arbeit mit Kundendaten, ne? Und ich sagte jetzt gerade schon, Customer Lifecycle, da wirklich die Marketing Automation konsequent dran auszurichten, da liegt dann wirklich der Mehrwert da drin, ne? Und damit ist es dann eben nicht nur eine Kostenreduktion und ein Effizienzgewinn, sondern ein wirklich sehr, sehr großer Hebel, business-relevant mehr Umsatz erzielen zu können, indem ich Kunden immer wieder auf gewisse Triggerpunkte bespiele, indem ich halt, ne, also der Klassiker, einen Warenkorbabbrecher, das ist halt einfach reeller Umsatz. Das ist mehr Umsatz, den ich ohne dieses Setup nicht gefahren hätte. Und ich sag mal, diese Kombi da draus, ne, so ein bisschen, ja, eine teilweise Erfüllung dieses Traums des kreativen Marketeers, der Effizienzgewinn, aber auch die wirklich eine Umsatzsteigerung, eine messbare durch diese Tools. Das ist so, glaube ich, das, was Marketing Automation wirklich ausmacht.
Du siehst ja oder hast auch in den letzten Jahren viele Unternehmen gesehen. Du hast gesagt, 10 Jahre bist du schon bei der Nexum, also da ist sicher dann der ein oder andere Kunde begegnet. Wie würdest du so sagen, wie ist generell jetzt im Dachraum die Maturität oder wie gut sind die Unternehmen da zwischenzeitlich beim Setup und im Betrieb von Marketing Automation? Vielleicht auch, wenn du es vergleichst mit anderen Ländern oder anderen Regionen in der Welt?
Also ich glaube, das ist noch sehr, sehr heterogen ist im Dachraum, ne? Also da sehen wir wirklich sehr unterschiedliche Dinge. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie man jetzt fortgeschritten definiert. Also ist es zum Beispiel, wie wir gerade schon gesagt haben, sehr konsequent ausgerichtet am Customer Lifecycle. Also mache ich das sehr konsequent, viele Kampagnen und da wirklich sehr konsequent dran ausgerichtet, oder habe ich ein sophisticated Setup, das halt wirklich in der Lage ist, sehr viel oder sehr, sehr großem Volumen mit einer sehr großen Customer Audience zu kommunizieren, oder ist das Mindset im Unternehmen? Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich dann sage, dass das einen hohen Reifegrad hat. Was mir da eigentlich auffällt, ist, dass wir in Konzernen eben immer sehr, sehr sophisticated Architekturen sehen, ne? Da gibt es dann wirklich schon eigentlich einen super Martech-Stack mit einer Customer-Data-Plattform. Da gibt es dann eine Marketing-Automation, meist innerhalb einer größeren Marketing-Plattform, wie zum Beispiel eben der Salesforce Marketing Cloud. Und das ist sehr gut über Schnittstellen an die verschiedenen Drittsysteme angebunden, und da sehen wir dann halt sehr häufig diese sehr sophisticated Infrastrukturen und Architekturen, aber gleichzeitig dann wiederum große Probleme so im Mindset, so im Prozessual, ne? Da hast du dann so diese Teams, wir sind hier dafür zuständig, und dann gibt es größere Probleme mit anderen Teams zu kommunizieren, und dann ist halt wirklich so das Ziel eigentlich dieses sich auszurichten am Customer Lifecycle und auch wirklich konsequent den Kunden zu begleiten, automatisiert, sehr schwer darzustellen, weil eben die Teams da nicht wirklich miteinander reden. Das ist was, zum Beispiel, was mir bei Konzernen auffällt. Im Mittelstand, sagen wir eher der kleinere Mittelstand, da ist das noch Neuland. Also sehr viel zumindest. Ne? Da sehen wir viel noch so ein klassisches Setup, wie man sich das vorstellt. Ne? So Excel als größtes CRM überhaupt. Und dann ist das dann die eigentliche Arbeit damit findet dann beim Vertrieb statt und eine Mail wird dann vielleicht verschickt aus Outlook, wenn überhaupt, aber mit Sicherheit nicht automatisiert. Ne? Also das sind so die beiden Enden des Spektrums, die man dann so sieht. Und deswegen würde ich sagen, dass das Bewusstsein, sagen wir, in den größeren Unternehmen schon da ist. Es gibt auch sehr gute Mittelstandsunternehmen, auch im Manufacturing-Bereich, die auch ihren Vertrieb sehr, sehr stark automatisiert haben, ausgerichtet haben, personalisiert haben. Aber du hast dann schon, finde ich, ein sehr, sehr großes Gap zu anderen, ein bisschen kleineren Mittelständern, die wirklich dann zum Teil einfach ganz klassisch mit Excel noch unterwegs sind. Ne? Und da habe ich das Gefühl, so gerade wenn man es dann zum Beispiel mit den USA vergleicht, dass da insgesamt schon ein wirklich anderes Mindset da ist. Ne? Wie setze ich meinen Vertrieb auf, Sales-Marketing-Prozesse, wie automatisiere ich die, wie effizienter kann ich sein? Vielleicht auch, weil es einfach weniger Restriktionen gibt. Ne? Wenn wir überlegen, hier bei uns in Deutschland zumindest, DSGVO ein riesiges Thema. Wenn man erstmal ein halbes Jahr Verhandlungen mit einem Softwareanbieter führen muss, wo denn jetzt gerade die Server stehen und wie die Daten fließen, dann hindert das natürlich. Und da sind sie auch gerade kleinere Unternehmen sind dann eher unsicher. Und das ist in den USA dann natürlich gar kein Thema. Da wird dann erstmal gesagt, wir machen das. Was mir da vielleicht noch einfällt auch zu, wenn ich so daran denke, ich habe jetzt gerade Konzerne gesagt, ich habe Mittelstand gesagt. Ich finde so, in Startups, da hast du dann halt häufig so diese Mentalität, die sind vielleicht dann, hatten eine Finanzierungsrunde hinter sich, sind in der Lage, die Tools einzukaufen, die auch viel können und haben dann auch so ein bisschen das Mindset, ach egal, wir probieren es erstmal aus. Und da siehst du halt echt ganz häufig, schon bei noch eher kleineren Unternehmen, eben jüngeren Unternehmen, siehst du dann halt wirklich so, okay, da passt das Mindset, die haben wirklich verstanden, wie richte ich, also wirklich auch so mit so einem knallharten Fokus auf das Business-Ziel, mehr Umsatz. Ne? Wie richte ich da meine Kommunikation eigentlich automatisiert eben am Customer Lifecycle aus? Und da stelle ich immer wieder fest, die sind halt echt, da passiert halt super viel. Sehr sophisticated, total fitte Leute, bilden sich weiter, auch sagen wir, KPIs im Blick. Und das ist halt so ein bisschen so eine dritte Säule irgendwie, würde ich mal sagen. Ne? Fällt mir immer auf.
Ja, ist sicher das Mindset, oder das auch eine Rolle spielt, was sicher sehr wichtig ist, würde ich auch sagen. Zum anderen vielleicht auch der Vorteil, dass sie noch ein bisschen Greenfield-Ansatz haben, oder? Dass du das vorher Stichwort genau. MarTech, also Architektur und so erwähnt. Und wenn du ein Konzern bist und musst du natürlich sowas, brauchst du viel mehr Schnittstellen, weil du das in deine Systeme, was es auch immer ist, ERP und so weiter, einbinden musst oder in ein Shop-System oder was es auch immer, halt diverse Legacy-Systeme, die du hast. Das hat vielleicht ein Startup noch weniger. Also die sind dann noch ein bisschen einfacher unterwegs. Würde es nicht alle sicher, oder? Aber ein Großteil wahrscheinlich ist doch noch relativ einfach aufgestellt von den Systemen und deshalb kommt wahrscheinlich auch deshalb schneller vorwärts. Ja.
Genau, das ist dann so parallel. Ne? Das entwickelt sich dann parallel, die verschiedenen Systeme nebeneinander, weil es von vornherein halt auch irgendwie mitgedacht wird. Mhm. Und dann hast du relativ schnell schon ein ziemlich reifes Setup, und aber die Organisation als solche, die ist noch gar nicht so reif. Jetzt, was in diesem Fall dann vielleicht positiv ist, weil es gibt dann noch keinen Datenschutzbeauftragten oder die Person wird dann halt einfach von den Teams nicht so eingebunden, dann macht man das halt erstmal und dann guckt man einfach, was passiert, und das entwickelt sich dann danach so mit. Ne? Und das kann man dann eigentlich auch gar nicht wirklich fair vergleichen mit einem Konzern, wo das natürlich alles etabliert ist und es klare Prozesse gibt und Richtlinien und natürlich auch aus gutem Grund. Ne?
Ja. Wir haben natürlich schon die ein oder andere Herausforderung diskutiert, die es bei Unternehmen verschiedenster, sag ich mal, Dimensionen gibt. Hast du sonst noch irgendwie Themen, wo du sagst, die triffst du immer wieder an, wo sich Unternehmen schwer tun, das Thema Marketing Automation irgendwie auf die Strecke zu bringen?
Also ich glaube, dass bei weitem der größte Faktor eigentlich das Thema oder die Themen Mindset, Organisation, Prozesse und auch Kultur im Unternehmen sind. Das ist halt eigentlich das, was ich immer wieder sehe, was wirklich die allergrößte Herausforderung ist. Ne? Und weil eigentlich, oder sagen wir, die allermeisten Unternehmen, mit denen wir so sprechen, die haben Software im Einsatz, die haben schon verschiedene Tools, die sind sich darüber im Klaren, dass man Marketing automatisieren kann, dass man insbesondere im Bereich CRM, Customer Loyalty, dass man da automatisiert auch seine Kampagnen, seine Kommunikation am Customer Lifecycle ausrichtet. Und das ist da. Es gibt vielleicht sogar eigene Teams, die sich damit mit Datenanalyse befassen und so. Das ist alles da. Aber wirklich, wie ich vorhin auch schon sagte, man findet dann wirklich so diese Silos vor und dann fällt es unheimlich schwer, diesen mehr Traum von der 360-Grad-Blick auf den Kunden und dann auch das entsprechende Nutzen aktivieren dieser Daten, das auch wirklich in die Tat umzusetzen, weil dann hast du halt einfach unterschiedliche Teams, dann hast du unterschiedliche Verantwortung und da kommt dann der Faktor Mensch halt auch mit rein, der es manchmal dann schwer macht, ne? Weil es dann auch vielleicht Gerangel gibt um Verantwortung und Prozesse dann nicht so klar sind oder Projekte neben dem Alltagsgeschäft geführt werden müssen. Und das ist halt was, wo ich wirklich glaube, dass das einfach der größte Faktor einfach ist. Ne? So einfach ganz klassisch, wie man das auch immer wieder hört. Dann IT versus Business, ist das jetzt, liegt der Einkauf eigentlich bei der IT oder im Business? Und wo kommen die Anforderungen her? Wie synken sich diese zwei Abteilungen überhaupt im Unternehmen? Und da geht's dann eigentlich für mich dann schon los, wo man merkt, da sind die größten Probleme auch. Es sind eigentlich nie die Tools, ne? Sondern da sind wirklich die Probleme. Und das ist halt dann auch eigentlich mit am schwierigsten zu lösen eigentlich. Ne?
Also quasi an den Tools selber liegt es meistens nicht. Die können viel und ist quasi die auch in der Basis zur Implementierung auch nicht so die das große Hexenwerk. Klar hat es die ein oder andere Stolperfalle, aber die großen Probleme liegen woanders meistens. Oder? So.
Genau, also ich meine, wir sehen auch, dass das Thema Evaluation als solches auch mehr oder weniger ernsthaft angegangen wird. Ne? Also da gibt es dann, ja, bei den Konzernen ist das natürlich immer ein großes Thema. Da gibt es dann eine Einkaufsabteilung, wo das Ganze erstmal durch muss. Und wo es dann halt wirklich auch komplexe Themen sind, aber wo am Ende dann trotzdem irgendwie ein Technologieentscheid rauskommt, wo man sagt, okay, ja, war jetzt vielleicht ein bisschen auch politisch beeinflusst, weil man im Gesamtunternehmen eine Strategie hat und dann im Business eben nicht die beste Software für sich einkaufen konnte. Oder eben wirklich so komplett hands-on, hemdsärmelig. Ich habe mal drei Softwareanbieter angeschrieben und dann habe ich mir nach Nasenfaktor und nach der schönsten User Experience ausgesucht, welche Software ich jetzt einkaufe. Aber selbst das ist dann ja nicht mal das Problem eigentlich, weil die Tools, die da eingekauft werden, wären im Prinzip in der Lage, alles zu tun, um wirklich Marketing-Automation zielführend einzusetzen. Ne? Und deswegen halte ich den Faktor Tool wirklich für gar nicht mal so entscheidend, sondern wirklich wie ich gerade schon gesagt habe, den Faktor Mensch, People, Processes, das ist dann halt schon sehr wichtig. Mhm. Wobei ich da auch vielleicht noch relativieren möchte, natürlich hat es ist das eine Entscheidung, welches Tool ich einkaufe, langfristig gesehen. Also Themen wie Total Cost of Ownership ist was ja auch in der Evaluation häufig nicht so eine Rolle spielt, wie es vielleicht mal sollte. Und dann stellt man eben nach 2 Jahren fest, eigentlich kostet mich mein aktuelles Setup ganz schön viel Geld. Und das könnte ich auch günstiger haben. Ne?
Ja, geht ja beide Varianten. Oder gibt ja die gerade den Rolls-Royce kaufen für sehr, sehr viel Geld und dann nur 10% davon nutzen und auch in der Perspektive langsam gegen die 100% gehen, sondern halt zwischen 10 und 20 stehen bleiben, wo man dann vielleicht downsizen könnte und vielleicht ein günstigeres Tool, das vielleicht ein bisschen weniger kann, einkauft oder lizenziert. Oder die anderen, die halt eben nach dem Ist-Bedarf, der halt vielleicht noch nicht so weit entwickelt ist, eher, was wollen wir heute damit machen und nicht, was könnten wir in 2-3 Jahren damit machen und dann, genau wie du sagst, in 2 Jahren dann vielleicht dastehen und denken, irgendwie müssen wir es, glaube ich, wechseln, weil jetzt halt der VW oder der Seat nicht mehr reicht. Sondern
aber so ist es.
Ein Rolls-Royce oder ein Audi zumindest bräuchten. Ne?
Aber ich meine, zum Starten ist es halt wirklich, halte ich den Faktor Tool für nicht so entscheidend, sondern halt wirklich, um das ganze Thema in einem Unternehmen voranzubringen, braucht es vielmehr dann eigentlich die richtigen Leute mit der Entscheidungsbefugnis und dem und vielleicht auch der Vernetzung im eigenen Unternehmen. Ne? Also wenn ich gut vernetzt bin, um gewisse Dinge voranzubringen, dann fällt es einfach leichter.
Also das Thema eben Ownership zum einen, aber zum anderen auch so das Thema Change Management.
Absolut.
Extrem genau. Wichtig, oder wenn man sowas angeht. Ja.
Genau. Also ja. Wirklich so Peoples und People und Processes, das ist halt wirklich für mich das alles entscheidende Thema.
Ja, das würde ich auch noch sagen, dass so eine der, ich weiß nicht, ob ich das als Herausforderung betiteln würde, aber vielleicht eher so der Fehler, die ich auch immer wieder sehe oder die wir in unseren Projekten merken bei Unternehmen, dass sie es vielleicht ein bisschen zu stark mit dem technologischen Fokus angehen. Genau. Dann bleiben die Punkte, die wir jetzt besprochen hatten, natürlich auch auf der Strecke teilweise. Aber dass sie vielleicht auch, sage ich mal, den konzeptionell und kreativen Part dann vielleicht auch vergessen, weil am Schluss geht es ja nicht nur um Technik und um Prozessautomatisierung, sondern wir sprechen dann doch ja auch über Marketing und da braucht es irgendeine clevere Überlegungen im konzeptionellen Bereich. Du hast das Thema Customer Journey erwähnt oder wo in der, also du brauchst auch Wissen über deine Kunden, Datenpunkte, wo kann ich irgendwo einen Trigger setzen, wo muss ich jetzt eine Aktion fahren, das auch testen, optimieren und auch in eine kreative Botschaft packen und nicht einfach halt, du hast, lieber Sebastian, du hast noch 3 Produkte im Warenkorb, klar kannst du das machen, aber gibt vielleicht auch die bessere Varianten, gibt ja auch ein paar coole Cases am Markt oder also ich glaube, das ist sowas, wo es oft auch fehlt oder dass es dann vielleicht eben, hängt vielleicht auch mit dem zusammen, weil du gesagt hast, Silos vorher oder dass halt vielleicht dann eben die Kreativen gar nicht involviert sind und eher, sage ich mal, sind als technisches Projekt aufgesetzt wird und dann gehen halt solche Dinge wieder unter.
Ja, unbedingt. Ne? Also das ist ja, was wir eingangs auch schon gesagt haben, ne? So dieser Traum eigentlich, dass die Marketeers durch Marketing Automation in die Lage versetzt werden, kreativ zu arbeiten. Halt eben genau das, was du gerade gesagt hast. Wirklich die Kunden richtig anzusprechen, auf die richtige Art und Weise, zum richtigen Zeitpunkt. Weil die Gedanken muss sich ja trotzdem jemand machen. Ne? Und das ist jetzt auch absehbar noch nicht schnellst durch AI erledigt, sondern da braucht es halt wirklich Leute, die das machen, die sich wirklich konzeptionell, kreativ darüber Gedanken machen. Und deswegen gibt es das ja wirklich auch nicht ohne Grund, die Überlegung, dass mir eine Marketing-Automation ermöglicht, dass Marketeers sich da mehr Gedanken drüber machen. Mhm. Ne? Aber in der Realität, ja, die Realität ist dann halt leider häufig eine andere, glaube ich, in den Unternehmen.
Wir sind ja im Loyalty Talks, haben wir schon viel über Marketing Automation an sich gesprochen. Versuchen wir den Schulterschluss zu machen. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Marketing Automation und Customer Loyalty?
Ja, der ist ja sehr, sehr eng. Ne? Also der ist eigentlich, kann ich das aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht gar nicht das eine oder das andere wirklich denken. Ne? Also sag mal, machen jetzt einmal nochmal die technologische Perspektive. Wenn ich wirklich das konsequent aufsetzen möchte, zum Beispiel ein Customer Loyalty Programm auch, dann brauche ich ja neben der Loyalty Engine die Marketing Automation, um mein Programm überhaupt durchführen zu können. Ne? Dass die gewissen Triggerpunkte wie das Erreichen eines neuen Kundentiers, dass das halt überhaupt dann automatisiert gemacht wird. Da will man ja niemanden hinsetzen, der oder die das dann manuell macht. Und allein technologisch
gibt ist deswegen immer noch? So eine,
natürlich, aber man möchte es vielleicht nicht. Also ne, so Stichwort Effizienzgewinn. Ne? Also das ist halt wirklich ja die grundsätzliche Überlegung, einfach nochmal aus der Technologieperspektive, dass eine Marketing-Automation eben neben einem CRM und einer Loyalty-Engine halt einfach eine Grundlage für ein sauberes Customer-Loyalty-Programm ist. Und wenn ich Customer Loyalty, Kundenbindung allgemein näher betrachte, dann geht es halt eigentlich darum, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Ne? Also diese konsequente Ausrichtung meines Marketings, meiner Kampagnen, meiner Kommunikation auf den Customer Lifecycle. Ne? Also wirklich, ich bin in der Kommunikation mit meinem Kunden, bin mir darüber bewusst, auf Basis meiner Daten, an welchem Punkt des Lifecycles der Kunde gerade ist. Und das ermöglicht es mir dann halt einfach wirklich, die richtigen Kampagnen auszuspielen, die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt und zwar automatisiert. Ne? Und das gehört für mich einfach total fest zusammen. Ne? Das wirklich, das ist halt auch dieses Ausrichten am Customer Lifecycle ist eigentlich auch für mich das, was da mit am wichtigsten ist, wenn man das richtig aufsetzen möchte. Also ne, das, was du vorhin gefragt hast, die Reife der Unternehmen in Bezug auf Marketing Automation ist eigentlich für mich genau das, wie sehr habe ich es am Lifecycle ausgerichtet und deswegen auch diese Verbindung zu Customer Loyalty, das ist halt genau das. Mhm. Also ne, wirklich eine sophisticated, eine reife Customer Loyalty, eine Kundenbindung aufzubauen, gelingt wirklich nur sehr mühselig ohne Marketing Automation, beziehungsweise haben wir dann eben den Effizienzgewinn wieder da drin. Ne?
Wenn wir noch so ein bisschen nach vorne schauen, wir haben jetzt viel so, sind Probleme, Herausforderungen und eben was ist überhaupt und so gesprochen. Ein bisschen den Blick in die nächsten 2-3 Jahre nach vorne werfen. Was siehst du da so kommen? Was sind so die aktuellen Entwicklungen im Markt oder im Thema Marketing Automation?
Also ich meine, was jetzt die letzten, sagen wir 18 Monate, 24 Monate, geht vielleicht schon ein bisschen länger, aber es ist halt nach wie vor wirklich spürbar, ist das Thema oder sagen wir, was ich erlebe, was auch wirklich in den Projekten ankommt. Ne? Also ist noch das Thema so wirklich Customer Data Plattformen, dass halt wirklich die Datenbasis stimmt, dass ich dann in der Lage bin, und das sind dann diese Buzzwords, Hyperpersonalisierung, Personalisierung, was dann am Ende in der Realität vielleicht aber nach wie vor eine Segmentierung ist, aber es ist schon mal da als Buzzword und als Ziel. Da wurde in den letzten 2 Jahren und auch aktuell immer noch sehr viel darauf ausgerichtet. Das sind eigentlich die Projekte, die gerade laufen, ne? Die, die Einführung oder die Optimierung von so von diesen Setups, ne? Die Marketing-Plattform auf einer Customer-Data-Plattform aufgesetzt und dann halt wirklich die, der Versuch, so personalisiert wie möglich mit den Kunden in Kommunikation zu treten. Was natürlich aber aktuell das große Thema ist, ist AI. Also ne, wirklich, da ist ja auch wirklich egal, auf welche Hausmesse, von welchem Softwarehersteller du gehst, es ist das Thema. Auf den Branchenmessen überall wird eigentlich nur über AI gesprochen, über generative AI. Und das ist halt aber noch gar nicht so klar, was das halt wirklich am Ende für eine Auswirkung haben wird. Ne? Also was sich da versprochen wird, ein Effizienzgewinn, was da möglich ist, das ist halt noch wirklich die große Frage. Ne? Also was man halt sieht ist, klar, es gibt auch schon seit Jahren so Bordmittel, AI sind die dann auch erst seit eben so 12 Monaten. Da gab es immer schon die Bordmittel, so Next Best Action, Recommendation und so weiter. Ne? Das gab es ja die ganze Zeit schon. Und das ist jetzt was, da wurde dann das Stichwort AI draufgeklebt. Und das ist was gerade auch sehr viel gemacht wird, um auch damit marketingmäßig als Softwarehersteller nach draußen gehen zu können. Also das ist gerade sehr, sehr viel, dass diese Bordmittel da ausgereifter werden, dass da auch noch mehr reingesteckt wird in der Produktentwicklung von den Softwareherstellern und da auch die Nutzung einfach, dass das einfach eine Voraussetzung gerade ist. Ne? Was kannst du mir über die Bordmittel von dieser Plattform erzählen? Wie kann ich da AI nutzen? Wie kann ich eben solche Themen, Next Best Action, was ja wirklich schon relativ altes Thema auch ist, aber wie, das ist gerade hochaktuell und wird eben unter dem Stichwort AI nochmal komplett neu vermarktet und ist ein riesiges Thema. Ne? Das will jeder machen und da werden dann auch priorisiert Budgets eben drauf gegeben. Die Frage, was mir das wirklich so bringt in den Prozessen und in den Teams, Stichwort Content-Erstellung, ne, seien es jetzt so Bild-Assets oder auch Texte, das muss ich, glaube ich, erst noch zeigen. Ne? Also das ist halt wirklich, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wofür es genutzt wird. Ne? So Vertriebs-E-Mails sieht man sehr, sehr viel, die dann noch automatisiert rausgeschickt werden, auch egal ob im Outlook-Eingang oder bei LinkedIn, sieht man sehr, sehr viel Vertriebs-E-Mails, die mit AI erstellt wurden. Aber wenn ich halt wirklich mit meinem Endkonsumenten im Kontakt bin, jetzt zum Beispiel nochmal so als Lebensmitteleinzelhändler, da überlege ich mir schon sehr genau, ob ich da AI verwende oder ob ich da nicht noch einen Menschen drüber lesen lasse, um die Tonalität zu treffen, um auch auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren und so weiter, um was aufzugreifen. Deswegen, das sind natürlich die Themen, aber inwieweit das jetzt wirklich der Effizienzgewinn jetzt schon ist, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Natürlich ist das aber die Entwicklung jetzt auch in den nächsten 24 Monaten, um einen Zeitraum zu nennen. Wie kann man vor allen Dingen da noch effizienter werden?
Ja, bleibt sicher definitiv spannend, oder? Also was da,
ja,
was
unbedingt, da geht, auf jeden Fall.
Schaut, wie schnell es gegangen ist. Also gerade das Generative, ja, wie du richtig sagst, das sehen wir so AI allgemein oder vor allem so die Predictive AI-Geschichten, die gibt es ja schon relativ lange. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Wird halt eben nochmal aufgegriffen jetzt in dem ganzen Gen-AI-Hype. Aber ich kann auch nicht sagen, wohin die Reise wirklich geht oder ob das dann wirklich alles so kommt. Aber ich glaube schon, es wird schon noch, da wird noch einiges kommen und das wird auf das Marketing noch schon massive Implikationen auch weiterhin haben. Oder hatte schon massive, ja. Aber wird sich sicher noch die Spreu vom Weizen trennen, da bin ich auch bei dir, aber ich glaube, die Implikationen werden schon sehr, 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 sehr groß sein, oder? Auch dann im Automation oder Marketing Automation Bereich, oder?
Genau, auch wenn, wir hatten ja schon sehr viel so das Thema People einfach, ne? Also so Team-Setups, wie setze ich eigentlich ein solches Team auf, das sich um Marketing Automation kümmert, das halt automatisiert kommuniziert, was brauche ich da zukünftig noch? Werde ich Designer, Redakteure in diesem Umfang in meinen Teams haben? Das ist wirklich mit einem großen Fragezeichen dann halt auch versehen. Ne? Also das können wir jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich abschätzen. Bei den einen geht es schon schneller, bei den anderen ein bisschen langsamer, aber früher oder später sind das wirklich Fragen, die da relevant sind.
Wie siehst du das? Da hast du da schon Erfahrungswerte? Die Diskussion schon ein paar Mal mit verschiedenen Leuten, oder weil jetzt im Prinzip du hast das Thema Boardmittel vorher ja auch erwähnt, oder das heißt quasi, dass die Tool-Anbieter, Salesforce, HubSpot und wie sie alle heißen, oder dass die natürlich alle jetzt in AI oder vor allem auch Gen-AI-Kapazitäten investieren, sprich halt in ihre Tools, sage ich mal, Gen-AI-Features einbauen. Und das sind nicht nur die CRM und Marketing Automation Anbieter, das sind ja auch Shop-Systeme, das sind auch CMS-Systeme und was es alles gibt in dem MarTech-Stack. Das hat zum einen sicher Vorteile, dass man es direkt im Tool hat. Zum anderen hast du aber natürlich den Nachteil, gerade wenn du meistens tust, werde die Customer Journey nicht aus einem Tool komplett abdecken, sondern du musst halt eben hast ein Tool-Stack oder ein MarTech-Stack. Und wenn du natürlich da mit den Boardmitteln arbeitest, dann hast du ja nachdem dort wieder eine Fragmentierung oder eine Siloisierung oder wie man das immer nennen will, drin. Wie schätzt du das Thema ein? Oder hast du da so einen Blick drauf?
Ja, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, so diese Fragmentierung, das ist schon auf jeden Fall ein Thema, weil, ne, um das auch nochmal klar zu sagen, sehr viel, was wir eben auf den Messen, was wir aktuell im Marketing von den Softwareherstellern sehen, das sind einfach viele Funktionen, die es schon vorher gab, ne, die halt wirklich eben eher predictive orientiert waren, die jetzt einfach nochmal in der Zweitvermarktung sozusagen sind. Und da aber natürlich dann jetzt Produktweiterentwicklung passiert, um das halt Ganze dann auch nochmal einzureichern. Und dann habe ich ein Shop-System und dann habe ich wenn ich vielleicht auch eine Best-of-Breed-Architektur habe, dann habe ich in meinem Shop-System, dann habe ich in meinem CRM, dann habe ich in meiner Marketing-Automation, habe ich überall AI, und das ist halt überhaupt nicht synchronisiert. Ne? Deswegen macht es da natürlich dann Sinn, wirklich zu überlegen, okay, an welcher Stelle ist es denn wirklich entscheidend und auch eine Hilfe, anstatt jetzt einfach nur, damit ich mein Häkchen, ne, Projektarbeit dran setzen kann, ich habe hier nochmal AI auch eingesetzt. Sondern sich wirklich überlegen, wo macht es denn gerade eigentlich am meisten Sinn? Also und was bietet mir da die Software? Oder da auch vielleicht dann mal auch in eine Beratung reinzugehen oder mit einer Beratung zusammen zu überlegen, brauche ich da die Boardmittel oder ist der viel größere Hebel für mich und meinen Use Case in Bezug auf AI vielleicht irgendwo an anderer Stelle? Und dann braucht es gar nicht die AI der Tools, sondern eben vielleicht vorhergelagert in einem anderen Prozess. Ne? Und das ist was ich gerade sehr viel sehe, dass das natürlich einfach, es ist ein Riesenthema, das Marketing ist sehr gut. Ich glaube, gerade im Bereich MarTech, CRM, sehr gute Sales-Marketing durch die Softwarehersteller. Und die Begehrlichkeiten sind geweckt. Und ich glaube, da kann ich auch nur jedem anraten, wirklich zu überlegen, wo ist da der Mehrwert für mich und mein Unternehmen, mein Use Case, meine Business-Ziele.
Und auch gerade, wenn es dann noch zusätzliche Lizenzkosten nach sich zieht, gut abwägen, rechnet sich das oder vielleicht zumindest mal, bevor man es dann definitiv langfristig kauft oder lizenziert, mal testen oder wo überhaupt, wo es was bringt. Also da, das zeigt auch, oder wie wichtig auch die Tool-Entscheidung ist, um auf das zurückzukommen, was du vorher mal gesagt hast, die Tool-Evaluation oder halt wirklich auch, das eine ist ja, brauche ich jetzt Anbieter A, B, C oder D? Und zweite ist ja, was brauche ich überhaupt vom Anbieter? Also, weil mittlerweile ist ja so nicht mehr, ich kaufe einfach irgendein Produkt, sondern ich kaufe ein Produkt mit mit x Modulen oder wie es auch immer heißt, je nach Anbieter. Und da muss ich auch genau schauen, was brauche ich überhaupt aktuell, oder? Weil sonst zahle ich unter Umständen, da sind wir wieder beim Thema, was wir auch vorher hatten, ich zahle sehr, sehr viel Geld jedes Jahr und nutze 10% davon, weil ich halt einfach irgendwie, ich sage es jetzt mal böse, auf den Sales-Vertreter des Tool-Anbieters eingefallen bin und halt einfach mal full-fledged alles gekauft habe, was der mir halt auf den Menüplan geschrieben hatte.
Ja, ganz genau. Also selbst bei Software, wo man jetzt eher sagen würde, das ist Best of Breed, hast du diese Modulangebote, hast du überall drin. Das ist ja genau die Idee des Softwarevertriebs, dass ich das modular aufbaue, dass ich klein einsteige. Und das ist das, was wir auch eingangs gesagt haben, wenn ich einsteige, so meine ersten Use Cases, da ist es wirklich fast egal. Also wenn ich nicht total überteuert einkaufe, welche Plattform ich nehme. Der Trick ist dann halt wirklich, wie du sagst, welche Module habe ich dann noch dazu oder wie skaliere ich dann eigentlich? Und sich dessen bewusst zu sein und das auch dann vom Use Case her auszurichten, das ist dann wirklich die Kunst.
Ne? Tun wir vielleicht noch die Perspektive noch mal ein bisschen wechseln auf wirklich gute Cases. Hast du da uns ein paar Beispiele, wo du sagst, so wirklich, das sind Best Practices für Marketing Automation, wo du sagen kannst, doch, die sind wirklich schon top.
Eigentlich ist es für mich auch da wieder, ne? So wie merke ich in der Kommunikation von dem Brand, von dem Unternehmen, dass die gerade wissen, an welchem Punkt bin ich denn gerade so in meiner Customer Journey. Ne? Das ist, und das ist für mich halt auch so die Kunst. Ne? Das geht dann los wie bei so einem, nehmen wir mal Mr. Spex jetzt als Brillenhersteller, Kontaktlinsen und so weiter. Da kaufe ich dann eine Monatslinse im 6-Monate-Pack auf Vorrat. Und dann geht das kontinuierlich, werde ich eigentlich mit der richtigen Information gefüttert. Und dann ist halt kurz vorher, eigentlich ist es total sicher, ich bekomme die Erinnerung, hey, bald sind deine Kontaktlinsen, die werden dann aufgebraucht sein. Und wenn ich beim ersten Mal noch nicht bestelle, dann kommt mit absoluter Sicherheit, kommt dann die nächste Erinnerung mit einem Discount und dann kann ich schon fast, oder weiß ich schon, okay, ich warte nochmal 3 Tage und dann kommt noch ein bisschen der größere Discount. Und das ist halt einfach auch ein recht einfacher Case eigentlich ist. Ne? Das ist ja, bietet sich ja total an, aber das muss man erstmal so aufsetzen. Und das ist wirklich was, wo ich sage, das ist die große Kunst und das ist auch der Best Case, sich zu überlegen, Kunde hat gekauft oder auch noch nicht, wo in der Customer Journey befindet er sich gerade, was kann ich denn da reinbringen und an Kommunikation, um dann halt auch wirklich die nächste Transaction auch wieder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu versehen und dann eben aus dem Kunden einen Stammkunden zu machen. Und das ist vielleicht jetzt nicht besonders fancy, dieses Beispiel, aber es ist halt für mich der Wert eben dieser Marketing Automation, der Customer Loyalty, halt einfach zu wissen, an welchem Punkt in der Customer Journey befindet sich der Kunde gerade und entsprechend zu kommunizieren. Und da gibt es ja ganz andere tolle Beispiele auch. Ne? So, wenn ich an Restaurants denke oder an Fastfood-Ketten, wo du den Store betrittst und dann geht deine App direkt auf und bietet dir was an auf Basis deiner letzten Käufe. Ne? Das ist einfach was, wo du, oder das ist eigentlich der Punkt, wo du dann dieses Marketing nicht mehr als solches wahrnimmst, sondern als Service-Dienstleistung. Ja, ne? Ja. Hey, wir wissen gerade, du hast den Store betreten. Hier, das ist das Angebot gerade oder auf Basis dessen, was du gekauft hast, würde sich dies und jenes empfehlen. Wenn du das Gefühl bekommst, auf Basis eben von Marketing Automation, von Informationen, von Kommunikation auf Basis des Customer Lifecycles, dass es ein Service ist und kein Marketing, das ist halt wirklich dann, das ist dann ja die große Kunst.
Ja, ich finde noch spannend, das ist das erste Beispiel, das du gebracht hast, ein bisschen auch Subscription Business, oder? Dort kennen wir ja ein paar Cases oder auch einer unserer Partner, also Agileak, die auch bestens bekannt, durfte ja vor kurzem länger mit Rasmus auch sprechen, auch übrigens Podcast Episode 35, glaube ich, ist es, wo wir zum Thema Personalisierung auch gesprochen hatten. Das ist eben das Marketing Automation im Subscription-Thema sehr, sehr relevant. Und die hatten ja ein paar schöne Cases von Fitnessstudios, finde ich noch recht spannend, oder wie es ihnen gelungen ist, quasi Leute, die abwanderungsgefährdet sind, weil halt eben die Nutzung zurückgeht und so weiter, wie sie die dann ansprechen, auch sehr, sehr segmentiert ansprechen, nach Alter, also demografischen Kriterien, bisherigen Verhalten etc., dann auch mit personalisierten Messages und so wirklich auch massiv die Churn Rate reduzieren konnten, die ja extrem, also einer der wirklich Kern, oder einer ja, der KPIs von einem Fitnessstudio oder von einer Fitnessstudio-Kette.
Ja, absolut.
Also finde ich ganz einen schönen Case. Oder,
ja, gerade wenn man es dann vergleicht, auch mit kleineren Studios, die halt dann vielleicht nicht so die Möglichkeit haben wie eine Kette, ne, wo du halt dann auch einfach... die kennen ja auch ihren klassischen Customer Lifecycle, ne? Also den kennen die ja auch, die wissen halt auch ganz genau im Juli, August zu den Ferien, da wird es wieder dann Kündigungen hageln so und dann geht es dann halt Richtung Weihnachten und dann Richtung Neujahr geht es dann halt wieder los und da haben die ja jedes Mal einen massiven Business-Einbruch und sich dessen halt einmal bewusst zu machen und dann versuchen mit einfachen Mitteln, das muss dann, ne, mit da eben in die Churn Prevention reinzugehen, das ist ja für jeden möglich, ne? Auch wirklich ohne, wer weiß wie viele zigtausende für eine Lizenz für Tools auszugeben. Mhm. Und ja, da ist es auf jeden Fall ein Thema, ne?
Du hast gerade gesagt, ist für jeden möglich und vorher auch eben, dass gewisse oder viele Unternehmen noch Nachholbedarf haben, gerade vielleicht jetzt nicht mehr die ganz großen Konzerne, aber ja, die Mittelständler vielleicht. Deshalb perfekter Zeitpunkt für meine fast obligate Abschlussfrage. Wenn du jetzt gerade ein Unternehmen nimmst, das vielleicht noch nicht so weit entwickelt ist, sondern ganz am Anfang steht oder erst beginnen möchte mit dem Thema Marketing Automation, was würdest du dem Unternehmen raten? Wie sollen sie das angehen? Was wären so deine wichtigsten Tipps, um da mal einen Fuß vor den anderen zu bekommen?
Also ich glaube, das, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ist das alles Entscheidende, ne? Vom Use Case her zu denken. Ne? Also nicht vom Projekt oder von der Technologie her zu denken, sondern wirklich vom Use Case. Wo habe ich jetzt den größten Hebel? Wo habe ich eigentlich den größten Effizienzgewinn? Und das geht halt wirklich ganz einfach, indem man sich ganz klassisch die Customer Journey seiner Kunden anguckt und da überlegt, wo kommunizieren wir, auf welche Art und Weise? Was ist da eigentlich unsere Botschaft? Und kommunizieren wir überhaupt? Und wenn ja, wie? Und sich das nochmal bewusst zu machen und dann zu überlegen, okay, wo in dem, wo wir jetzt entweder schon aktiv kommunizieren oder eben auch noch nicht kommunizieren, liegt denn der größte Hebel? Wo haben wir die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Business-Ziele massiv steigern? Und da in dem Punkt mal reingehen und sich dann bewusst machen, okay, was müssen wir hier tun? Wo ist auch der größte Effizienzgewinn oder wo ist die größte Produktivitätssteigerung? Ist es eine Software? Müssen wir vielleicht eine neue Marketing-Automation-Software evaluieren, weil wir das mit den aktuellen Mitteln nicht können? Oder könnten wir das? Uns fehlt vielleicht bloß jemand, der oder die damit arbeiten könnte? Oder was uns hindert gerade? Und da kann ich auch immer nur sagen, lieber einfach, lieber lean starten. Also wirklich rein in den Use Case ausprobieren und dann zu gucken, okay, was passiert? Wie entwickeln sich die Werte? Wie entwickeln sich die Unternehmensziele in diesem Business-Bereich? Und auf keinen Fall Monate oder gegebenenfalls Jahre vergeuden mit Evaluation, mit Projektarbeit und Integrationen und so weiter, dann steht das ganze Setup, es ist super, aber es ist noch kein Use Case umgesetzt. Ne? Also das ist halt, glaube ich, das, was der größte Fehler ist, dass diese technologische Implikation einfach, also oder die Technologie einfach einen viel zu großen Einfluss da hat, sondern ich kann wirklich nur empfehlen, schaut euch eure Use Cases auf Basis der Customer Journey an und überlegt, wo ist der größte Hebel? Wo kommunizieren wir? Wo tun wir es nicht? Und wenn ja, wie? Und wo ist da der größte Hebel? Und das versuchen dann eben automatisiert aufzusetzen auf Basis des Stacks, den ich habe. Wenn ich keinen habe, dann ist ein guter Zeitpunkt, um eine Evaluation zu starten, um halt wirklich da reinzugehen. Aber das ist halt, das würde ich immer empfehlen. Das würde ich allen unseren Kunden raten, zu sagen, okay, wir machen es so einfach wie möglich. Mhm.
Und auch erste Erfolge zeigen. Und,
genau, ja, das ist ja also. Messen, ne? Ja, genau. Das ist genau das Ding. Also, ich verstehe manchmal nicht, dass das, was ich vorhin schon so als Projektkultur irgendwie beschrieben habe, ne? Dass halt dann der Glaube existiert, dass dann ein großes, langes Technologieprojekt das ist, womit ich mich selber im Unternehmen als erfolgreich darstellen kann. Das ist bestimmt in ganz vielen Unternehmen so und manchmal gibt es leider auch keine andere Möglichkeit, eben aufgrund von Silos, Kultur und so weiter. Aber der viel, viel größere Hebel ist ja der, wenn ich wirklich sagen kann, okay, wir haben hier unsere Zahlen einfach verbessert und ich musste nichts dafür einkaufen. Das definitiv, ist ja super.
Ja, ne? Definitiv. Ja, du, das war doch jetzt der perfekte Schluss. Wir sind am Ende des heutigen Loyalty Talks. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights.
Vielen Dank für die Einladung.
Ciao, Sebastian. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.